Sommerzeit. Wir sind eine Stunde eher aufgestanden. Und dann auch noch Bibelgespräch vorher. Eine Stunde, 8.30 Uhr. Aber wisst ihr, am Morgen loszufahren, das Wetter ist nicht schön, eine Stunde noch eher als noch eher. Aber sich innerlich drauf zu freuen, auf das, was passieren wird. Und dann zu erleben, andere haben auch diese Freude und sind am frühen Morgen da. Und dann sitzen wir dort. Heute haben wir über das Thema Segen gesprochen. Und wir erleben das, mir geht das so. Ich erlebe, dass das, was ich mir gewünscht hätte, was dieses Bibelgespräch ist, passiert. Und es ist so schön. Und es hat sich gelohnt, früh am Morgen aufzustehen. Ich will euch ein bisschen Appetit machen. Ich weiß, man muss, nicht jeder muss beim Angebot folgen oder so, aber wenn dich das interessiert, einfach mit anderen zusammen Bibeltexte anschauen, mitten an einem Gespräch sein, es ist so schön. Du musst nur eher aufstehen. Vielleicht ist es das. Beim nächsten Mal, damit ihr wisst, in 14 Tagen Ostersonntag, worum es geht um Taufe. Und schauen wir uns Bibeltexte zum Thema Taufe an. Und ich freue mich jetzt schon darauf, diese tollen Bibeltexte zum Thema Taufe und das, was Gott in der Taufe tun will, einfach anzuschauen, zu entdecken und wieder zu erleben, was wir in dieser Zeit erleben, nämlich, dass Gott uns etwas groß macht, was wir in diesem Text entdecken. Herzliche Einladung dazu. In 2 Wochen, 8.30 Uhr. Hier. Und das, was jetzt kommt, meine vierte Predigt zum Wesen Gottes, ich freue mich auch richtig drüber, dass ich das predigen kann. Ihr könnt euch vorstellen, wenn man so eine Predigt vorbereitet, man steigt da innerlich in das Thema ein und ich merke, wie bin ich eingestiegen. Erinnert euch an dieses Bild von dieser Beziehungsfähigkeit, von dieser flugtauglichen Gottesbeziehung, so habe ich das genannt, dieser eine Flügel, wo wir uns die Allmacht Gottes angeschaut haben und die Allwissenheit Gottes angeschaut haben. Und dann dieser andere Flügel, über den ich das letzte Mal angefangen habe zu predigen, die Beziehungsebene, die Beziehungsfähigkeit Gottes. Und ich merke, dass gerade diese Beziehungsebene, also wie Gott sich wirklich auf unsere Ebene einlässt, da wo wir sind, auf dieses Leben in dieser Welt mit Geschichte und so weiter, diese Interaktion, dieser Dialog, den Gott mit uns möchte, das wurde mir selber und wird mir durch das, was ich euch predigen kann, nochmal neu, groß und ich staune darüber, weil ich mir immer sage, diese eine Seite Gottes, den allwissenden und allmächtigen Gott, der bleibt ja und er ist der, der er ist. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, was für ein Wunder ist es, dass er sagt, und ich will mit dir in Beziehung leben. Und zwar so, dass das, was du tust, Auswirkungen auf mich hat. Das, was ich tue, Auswirkungen auf dich hat. Und wir wirklich in einer Beziehung leben, in einer persönlichen Beziehung. Und das können wir heute in diesem Text entdecken oder in dieser Predigt entdecken. Und ich will das auch ganz auf ein Thema konkretisieren, nämlich auf das Thema Gebet und Fürbitte. Weil was machen wir? Wenn wir beten, reden wir mit Gott. Es ist ein Hören auf Gott, aber es ist auch ein Antworten auf Gott. Wir reagieren auf ihn, aber er reagiert auch auf uns. Und ich will mit euch entdecken, Fürbitte, wie Gott auf unser Gebet reagiert. Und was möchte ich? Dass wir einfach verstehen, dass Gott es ernst meint und dass unsere Gebete für Gott einen Unterschied machen. Ich weiß, ich sage den meisten von euch nichts Neues, aber vielleicht ist diese Predigt etwas, wo du neu staunen kannst und vielleicht neu etwas, wo du sagst, ich will wieder neu starten, das ernst zu nehmen und zu genießen, was dieses Gebet, aber auch diese Beziehung mit Gott ausmacht, dass du da wieder neu einsteigst oder das einfach weiter fröhlich genießt, was du hast. Gleich zu Beginn will ich mal auf einen Satz eingehen, der mir im Gebet immer mal wieder begegnet, wenn wir Fürbitte tun. Ja? Da ist ein Mensch wirklich krank und wir beten für ihn um Heilung, für die Person. Und es wäre ein Wunder, wenn Gott eine übernatürliche Heilung schenkt. Und dann ist die Frage, woher kommt Glaube? Und dann gibt es immer so eine Sache, ist es denn der Wille Gottes, dass die Person gesund wird? Kann ich denn hier was beten, wo ich nicht sicher bin, dass es der Wille Gottes ist? Kann auch was anderes sein, irgendein gesellschaftliches Thema oder so, ne? Und du merkst, eigentlich ist das Gebet viel zu groß. Darf ich das beten? Ist es der Wille Gottes? Diese Frage in der Fürbitte, also diese Frage, wo ich sage, ja, ich will ja nicht, dass mein Wille geschieht, sondern dass dein Wille geschieht, Gott. Ich sage gleich am Anfang, vergiss es. Diese Fragestellung gehört nicht in die Fürbitte, gehört da nicht hin. sondern Gott nimmt Beziehung ernst. Und das will ich mit euch entdecken in diesen Bibeltexten. Und da geht es darum, wer bist du, wie bist du vor Gott, was ist ehrlich in deinem Herzen, was ist dein Anliegen, was willst du, dass ich tun soll, fragt dich Jesus. Und dann sag ihm nicht, was du glaubst, was er tun will, sondern was du möchtest, dass er tut. Und das ist, und darauf reagiert Gott. Deswegen lass uns diese Freiheit, aber auch dieses, Gott nimmt ernst, dass er uns geschaffen hat als Persönlichkeit, ihm ein Gegenüber zu sein. Lass uns das in diesen Texten entdecken. Und dieses Wesen Gottes, das wir anschauen dürfen, es ist einfach großartig. Lass uns in den ersten Bibeltext reingehen, Jesaja 38, die Verse 1 bis 8. Jesaja 38, Verse 1 bis 8, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Hier geht es um einen König, der krank ist, aber es geht auch um einen Menschen, der krank ist. Und ich lese uns einfach mal diesen Text vor. In dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Der Prophet Jesaja, der Sohn von Amoz, besuchte ihn und sagte, so spricht der Herr. Regle noch die letzten Dinge, denn du bist unheilbar krank und wirst bald sterben. Als Hiskia das hörte, drehte er sich zur Wand und betete. Ach Herr, denk doch daran, dass ich dir mein Leben lang treu geblieben bin und mit ganzer Hingabe getan habe, was dir gefällt. Und er fing laut an zu weinen. Da sandte der Herr den Propheten noch einmal mit einer Botschaft zu Hiskia. Der Prophet dreht jetzt um, ne? Ist schon wieder weg, ne? Und jetzt kommt er zurück. Hör, was der Herr, der Gott deines Vorfahren Davids, dir sagen lässt. Ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich verlängere dein Leben um 15 Jahre. Auch will ich dich und diese Stadt vor dem assyrischen König bewahren. Ich gebe dir ein Zeichen, an dem du erkennen wirst, dass ich mein Versprechen halte. Ich lasse den Schatten an den Treppenstufen, die dein Vater Ahas gebaut hat, um 10 Stufen zurückgehen. Da ging der Schatten 10 Stufen zurück. Ist doch eine schöne Geschichte, oder? Und wir haben ja eine persönliche Geschichte vor uns. Ein Mensch ist todkrank. Und hier in dieser Geschichte ist dieser Mensch Hiskia. Und Gott möchte, dass Hiskia sich auf seinen Heimgang zu Gott oder seinen Abschied von dieser Welt vorbereitet. Er sagt, Mensch, du bist König, regle deine Angelegenheiten. Gerade für einen König ist es wichtig, ja, dass er ein bestelltes Haus hinterlässt. Und er sagt, du wirst nicht wieder gesund werden. Und das ist auch nicht irgendwer, der zu Hiskia kommt. Das ist Jesaja. Es ist ein bestätigter Prophet Gottes. Wo Hiskia weiß, der redet Gottes Wort. Wie betet man, wenn Gott seinen Willen und sein Handeln offenbart hat? Wie betet man, wenn eine negative Prophetie kommt, etwas Negatives gesagt wird? Hiskia bittet Gott darum, ihn anzusehen und sich ihm zuzuwenden. Hat Hiskia darum gebetet, dass Gott ihn noch einmal gesund werden lässt und sein Leben verlängert? Also der Bibeltext sagt es nicht direkt, der deutet es nur an. Die Reaktion Gottes auf Hiskias Gebet macht das für mich aber dann eindeutig. Dann dreht ja der Prophet um und dann sagt Gott durch den Propheten, der Herr hat dein Gebet erhört, ja, oder gehört und deine Tränen gesehen. Und dann gibt Gott ja eine Antwort auf das Gebet von Hiskia. Also der Hiskia hat diese Heilung nicht ausgesprochen, diesen Wunsch, aber ich glaube, er ist ein normaler Mensch wie du und ich. Ey, wenn ich todkrank bin und ich möchte gerne noch länger leben, ja, in meinem Herzen ist dieses Gebet vor Gott da. Und Gott sieht auch das, was ich nicht nur sage, sondern auch was in meinem Herzen als Gebet vor ihm da ist. Und ich glaube, dieser Hiskia wollte einfach leben und Gott hat es gesehen. Er wollte noch eine weitere Zukunft in dieser Welt und mit seinem Gott erleben und Gott verstand ihn und er erhörte ihn. Und ich will mit euch mal 3 Fragen anschauen. Was lernen wir über negative Prophetien? Wie sollen wir damit umgehen, wenn so ein Wort Gottes jetzt nicht sagt, es wird alles gut, sondern, gut, das ist jetzt nicht eine negative, aber ich sag mal, wenn du leben willst und jemand sagt dir, ey, du wirst nicht wieder gesund werden, ordne deine Angelegenheiten, du wirst sterben, ist schon auch eine negative Prophetie. Warum betet dann Hiskia nicht den Willen Gottes, sondern was er möchte? Und warum erhört Gott ihn? Also was lernen wir über negative Prophetien? Und ich möchte, dass wir das mitnehmen, weil das ist ein Muster im Wort Gottes. Negative Prophetien, also wenn Gott sein Gerichtshandeln zum Beispiel ankündigt oder dass etwas Schlechtes geschehen wird, dann ist das kein Gottesurteil, sondern es ist eine Einladung zum Gebet. Es ist eine Einladung, darauf zu reagieren. Es ist wie so eine, wie ein Anfang von einer Beziehungsgeschichte, ja? Also Gott sagt, du wirst sterben. Und dann fängt Hiskia an zu beten. Oder wir kennen das vielleicht, oder ihr kennt das vielleicht von der Jona-Geschichte. Da wird ein Prophet Jona zur Stadt Ninive geschickt und dann kriegen sie die Botschaft, diese Stadt wird zerstört werden. Gott hat eure schlechten Taten gesehen, es ist ein Gericht. Und was machen sie? Sie gehen ins Gebet. Und diese Geschichten finden wir immer wieder, dass da, wo Menschen darauf reagieren, auch eine negative Willensäußerung Gottes hören, sie fangen an, in Beziehung mit Gott zu treten, weil Gott hat zu jeder Zeit ein großes Herz. Die Barmherzigkeit Gottes ist zu jeder Zeit für Menschen ansprechbar und es lohnt sich, diesen Gott und diese Barmherzigkeit anzusprechen. Also wenn ihr also irgendwo mal eine negative Prophetie über eine Gemeinde hört, vielleicht auch über diese Gemeinde oder über eine Person oder über eine Stadt oder über ein Land oder die Zeit, in der wir leben, ihr braucht es nicht einfach zu akzeptieren, als wenn das Negative so kommen muss. Wir haben von Gott ein Mandat bekommen, in der Fürbitte vor ihm zu sein und auch sein Gericht abzuwenden. Wir dürfen in der Fürbitte Gottes Barmherzigkeit ansprechen. Und dann ist es Gott, der darauf reagiert. Also in unserer Geschichte gab es kein Gericht Gottes über Hiskia, aber trotzdem so eine persönlich nicht so positive Perspektive für Hiskia. Du wirst bald sterben und er nimmt es nicht als ein Gottesurteil, sondern geht jetzt ins Gebet. Und zwar so, wie er in dem Moment ist. Und das ist jetzt die nächste Frage. Warum betet Hiskia nicht den Willen Gottes? Warum tut er auch nicht, was Gott ihm gesagt hat? Gott hat ihm gesagt, du wirst sterben, regle deine Angelegenheiten. Macht er in dem Moment nicht als erste Reaktion. Er ist erstmal betroffen. Und er sagt, hey Gott, hast du nicht gesehen, wie ich vor dir lebe? Ich würde gern noch länger mit dir leben, noch länger vor deinem Angesicht sein, noch länger auch König über dein Volk. Und dann diese Tränen. Ich glaube, es gibt eine zweifache Antwort, warum Hiskia nicht den Willen Gottes betet, sondern erstmal so reagiert, wie er reagiert. Und beides dürfen wir für uns auch als Vorbild nehmen. Die erste Antwort ist, Hiskia ist ein normaler Mensch, der gerne weiterleben möchte. Völlig normal. Wenn ich jetzt todkrank werden würde, also ich bin 40 und ich denke, ich habe noch Freude, nee, ich weiß, ich habe noch Freude zu leben, also wenn ich bin noch nicht fertig. Habe auch noch nicht so viele Schmerzen, dass ich sage, es ist gut, Herr, wenn du mich heimholst. Es gibt ja so Lebenssituationen, wo du denkst, das Leben ist eine Mühsal, die Perspektive Ewigkeit ist besser, Herr, hol mich heim. Ja, das ist gut. Wer so betet im Alter, lebenssatt, das ist gut. So geht es mir nicht. Also wenn ich jetzt todkrank werden würde, natürlich würde ich Gott darum bitten, Herr, mach mich wieder gesund. Alles andere wäre auch unnatürlich. Natürlich will Hiskia auch weiterleben und deshalb betet er darum. Was soll er denn sonst? Und du darfst auch als älterer Mensch, wenn du leben möchtest, Gott darum bitten, Herr, mach mich wieder gesund. Warum nicht? Es ist das Leben, das Gott dir anvertraut hat. Es ist ein Gott, der in Beziehung mit dir lebt. Sprich ihn an mit dem, wie dein Wunsch ist. Das ist der eine Teil der Antwort, warum Hiskia das tut, was er tut, eben so betet. Die zweite Antwort, warum Hiskia in dieser Situation nicht den Willen Gottes betet, ist, weil er das Wesen Gottes verstanden hat. Weil er verstanden hat, da ist ein Gott in Beziehung. Es ist kein Gott, der einfach nur eine Ansage macht und dann musst du es nehmen, wie es kommt, sondern es ist sein Gott, der ihn kennt und den er kennt. Und natürlich darf er Gott seinen Herzenswunsch sagen und du darfst es auch. Gott deinen Herzenswunsch sagen. Seine Tränen durfte er zeigen. Deine Tränen, wenn du welche hast, zeig sie Gott. Natürlich weiß er auch, dass Gott seinen Plan verändern kann, wenn er will. Gott ist an sein Wort nicht gebunden, wenn er sagt, ich will es tun. Und wir erreichen ihn, dann kann er auch sagen, jetzt will ich es anders tun. Und deshalb ist seine persönliche Fürbitte auch mit Glauben gefüllt. Herr, du hast geredet, aber wenn du Erbarmen mit mir hast, kannst du es nicht doch anders machen? Überleg mal, was das ist. Wir nehmen diese Beziehung ernst. Kannst du es nicht doch anders machen? Ich will leben. Und da ist Glaube mit verbunden, weil Gott barmherzig ist. Und Hiskia nimmt einfach ernst, wie Gott mit ihm leben möchte. Und wir können und sollen das genauso tun. Wenn ich mit einem kranken Menschen bete, dann frage ich ihn oder sie, je nachdem, ob Mann oder Frau, was willst du? Wofür soll ich beten? Ganz selten sagen die Leute, ich möchte heimgehen. Das gibt's auch. Sondern sagen, ich will wieder gesund werden. Und wisst ihr, was ich mache? Ich bete dafür, dass sie wieder gesund werden. Wenn ich einen Menschen sehe, der leidet, dann weiß ich doch, was ich möchte, dass das Leiden endet. Dann bete ich Gott, bitte ich ihn, Herr, erbarm dich, mach ein Ende, schenk Heilung. Und das sage ich ganz klar, direkt und natürlich, auch mit Glauben, weil Gott ein großes Herz hat. Sein Erbarmen ist größer als mein Erbarmen oder unser Erbarmen je sein könnte. Ich spreche doch nicht mit dem Gott, der ein hartes Herz hat, sondern der ein weiches Herz hat. Wie gut ist es doch, dass wir unseren Gott bei dieser Seite im Gebet ansprechen können. Herr, erbarme dich, hilf. Und das zu jeder Zeit, egal bei welchem Anliegen. Ist das nicht gut? Die Frage nach dem Willen Gottes stellt sich für mich da überhaupt nicht. Ich bin einfach bei mir und ich bin einfach empathisch. Und so hat Gott mich gemacht, so hat Gott dich gemacht. Und so sollen wir vor ihn treten. Diese Frage, was ist der Wille Gottes, ist in dem Moment nicht natürlich. Ich weiß, was ich von Gott möchte und das will ich ihm sagen und ich darf es ihm sagen. Und wenn du so betest, du darfst es, mach es. Mach es wie Hiskia und erlebe, dass Gott auf dein Gebet reagiert. Und merk dir, da ist so eine Freiheit auch in der Geschichte drin. Da geht was mit Gott. Hier in dieser Geschichte redet Gott dann ein zweites Mal zu Jesaja. Hiskia bekommt ein neues Wort von Gott. Und hier ist typisch Gott, der gibt ihm mehr, als er erbeten hat. Einfach, weil er will. Er kriegt die Verlängerung seines Lebens. Er kriegt eine Schutzzusage vor seinen Feinden. Und dann kriegt er noch das Wunder, dass er sicher weiß, das ist jetzt nicht nur dahergeredet, verlass dich drauf. Du fühlst dich im Moment noch schlecht, aber du wirst aus deinem Lager aufstehen. Und du wirst noch 15 Jahre leben. Okay, also es hat sich gelohnt für Hiskia. Lass uns noch aber die dritte Frage beantworten, die finde ich super interessant. Warum erhört Gott dieses Gebet von Hiskia? Warum macht er nicht, was er am Anfang gesagt hat? Warum lässt er sich verändern durch Berühren von diesem Gebet? Die Antwort gibt Gott selbst. Er hat dieses Gebet gehört, er hat die Tränen gesehen, sagt er. Das ist das Erste. Ich habe dich gesehen, dein Gebet, ich habe es gehört und deine Tränen. Das hat mich nicht kalt gelassen, sagt Gott. Überleg mal, wenn du Tränen hast, wenn du wirklich bewegt bist, das lässt Gott nicht kalt. Das berührt sein Herz. Und er liebt seinen Hiskia. Und dann hat es ihm gefallen, in dieser Situation Hiskia einen neuen Weg zu öffnen und seine Absicht zu ändern. Das ist keine Magie. Das ist nicht, dass Hiskia das einfordern konnte von Gott, sondern er war einfach jemand, der Gott kannte und in Beziehung mit ihm lebt und Gott mit ihm auch. Und das war echt. Und deswegen reagiert natürlich Gott auch auf seinen Hiskia. Gott liebt es, diesen Mann. Und Gott liebt es grundsätzlich, einfach das Gebet seiner Kinder zu hören und auch zu erhören. Gott liebt Fürbitte. Gott liebt ehrliche und ernsthafte Gebete. Und jetzt muss ich einen kleinen Exkurs machen. Was ist, wenn wir beten und Gott nicht erhört? Wie geht man mit sowas um? Es gibt einen Text in 2. Samuel 12, Vers 14, wo auch ein Mensch reagiert, David reagiert auf eine negative Prophetie und Gott es nicht erhört. Und ich finde diese Natürlichkeit, wie David die Beziehung ernst nimmt, aber auch Gott akzeptiert, indem wir dann entscheidet. Ich finde das einfach vorbildlich. Ich finde David natürlich, ich finde aber auch Gott ist Gott. Wir werden daran erinnert, wir haben ihn nicht in der Hand. Und lass uns das einfach miteinander entdecken. Also David hat eine schwere Schuld auf sich geladen und Gott lässt ihm sagen, durch den Propheten Nathan, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast. Also das, was er getan hat, hat die Namen Gottes Unehre gemacht. Ne? Muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und wie reagiert jetzt David auf diese negative Prophetie? Das Leben seines Sohnes. Es wird ihm gesagt, er wird sterben und er liebt seinen Sohn, der noch nicht auf der Welt ist, der auf die Welt kommen wird. Und er reagiert wie ein Mann Gottes, der das Wesen Gottes verstanden hat. Und ich lese euch jetzt mal den längeren Abschnitt vor, weil er David das selber erklärt, ne? Wie er mit dieser Prophetie umgeht und warum er nicht den Willen Gottes betet. Aber wie er auch damit umgeht, dass Gott sein Gebet nicht erhört. Nach diesen Worten ging Nathan wieder nach Hause. Der Herr ließ das Kind, das Urias Frau geboren hatte, todkrank werden. David zog sich zurück, um für seinen Sohn zu beten. Er fastete tagelang und schlief nachts auf dem Fußboden. Seine Hofbeamten kamen und versuchten, ihn zum Aufstehen zu bewegen. Doch ohne Erfolg. Auch zum Essen ließ er sich nicht überreden. Am siebten Tag starb das Kind. Keiner der Diener wagte es, David mitzuteilen. Denn sie befürchteten das Schlimmste. Schon als das Kind noch lebte, ließ er sich durch nichts aufmuntern, sagten sie untereinander. Wie wird er sich erst verhalten, wenn er erfährt, dass es tot ist? Er könnte sich etwas antun. Doch als David merkte, wie die Hofleute miteinander flüsterten, ahnte er, was geschehen war. Ist der Junge tot? Fragte er. Und sie antworteten, ja, er ist gestorben. Da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Sein Sohn ist gerade gestorben. Erstmal macht er sich schick, jetzt geht er, um anzubeten. Danach kehrte er in den Palast zurück und ließ sich etwas zu essen bringen. Wir verstehen dich nicht, sagten seine Diener. Als das Kind noch lebte, hast du seinetwegen gefastet und geweint. Doch jetzt, wo es gestorben ist, stehst du auf und isst wieder? Ich liebe diese Fragen, ne? Was antwortet David? David erwiderte, solange mein Sohn lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Merkt ihr, es ist völlig egal, dass Gott vorher gesagt hat, dein Sohn wird sterben. Er sagt, solange er lebt, gibt es Hoffnung. Und dann bete ich und faste ich. Vielleicht hat der Herr Erbarmen mit mir und lässt ihn am Leben. Doch nun ist er gestorben. Warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn etwa damit zurückholen? Nein. Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Er weiß, wo sein Kind ist. Es ist bei Gott. Und er weiß, er wird zu seinem Kind gehen. Er hat alles investiert, um die Barmherzigkeit Gottes anzusprechen, dass er sich doch erbarmt, das Kind heilt und es leben darf. Gott hat es anders entschieden, er hat es zu sich geholt, aber David sagt, okay, dann ist es so, ich akzeptiere das. Ich gehe in den Tempel, ich bete den Herrn an, jetzt esse ich und eines Tages werde ich mein Kind sehen, das gestorben ist, wofür er verantwortlich war. Also es ist berührend. So, merkt ihr etwas davon, wie wir als Menschen, die Gott kennen, Fürbitte tun können? Gott bleibt Gott. Wir haben keine Garantie dafür, dass er tut, worum wir ihn bitten. Aber wir können zu jeder Zeit glauben, dass unser Gott sich durch unser Gebet bewegen lässt, so wie bei Hiskia. Und vielleicht geht eine Situation vorbei, um die du gebetet hast, dann ist es so. Der Wille Gottes darf geschehen, so wie er will. Aber ich habe gebetet, mit Glaube und Hoffnung. Und dann aber akzeptiere ich, was passiert. Kommen wir jetzt zum letzten Bibeltext. Es ist auch ein Bibeltext, den wir ganz bewusst wahrnehmen sollten. Ein Bibeltext, den ihr kennen sollt, der Teil eures Gebetslebens, auch eures Glaubens sein darf. Hesekiel 22, die Verse 29 bis 31. In diesem Bibeltext, den ich uns gleich lese, drückt Gott aus, dass er Fürbitte ersehnt, die sich seinem Gerichtshandeln oder auch seinem negativen Handeln in den Weg stellen. Er will sich von uns in seiner Barmherzigkeit ansprechen lassen. Es ist faszinierend, also ich sage ja immer, wir beten da nicht den Willen Gottes, sondern unseren Willen, ne? Aber dass wir auch in dem, wo wir Gottes Barmherzigkeit ansprechen, uns an ihn wenden, tun wir auch den Willen Gottes, immer. Und das, wo ich das hernehme, das ist einfach für mich dieser zweite Bibeltext. Er steigt ein mit einem Gericht, beziehungsweise einer Kritik von Gott an seinem Volk. Ich nehme einfach nur das letzte Ende dieser Kritik. Der Teil vorher ist eine ganz lange Kritik, damit ihr einfach mal so die Atmosphäre spürt. Warum ist Gott zornig? Ja? Da heißt es in 29, auch die einfachsten Leute verstehen sich auf Raub und Erpressung. Sie beuten die Armen und Bedürftigen aus, unterdrücken die Fremden und bringen sie um ihr Recht. Im ganzen Volk suchte ich nach jemandem, der in die Bresche springen und die Mauer um das Land wieder aufbauen würde, damit ich es nicht zerstören muss. Doch ich fand niemanden. Darum lasse ich euch meinen Zorn spüren. Er wird euch vernichten wie ein Feuer. Das habt ihr euch selbst zuzuschreiben. Ihr bekommt, was ihr verdient. Darauf gebe ich her, Gott, der Herr, mein Wort. Da gibt es einen berechtigten Zorn Gottes. Das ist dieser Vers 29 und das ist nur das Ende von einer langen Kritik. Das Volk hat wirklich das Gericht verdient, dass Gott sagt, ich schau da nicht ewig zu. Ich bringe auf euch zurück, was ihr verdient, dass ich das Unrecht nicht einfach geschehen lasse. Aber dann beginnt er in Vers 30 davon zu sprechen, wie er jemanden sucht, der sich ihm in den Weg stellt, der an seine Barmherzigkeit appelliert. Letztes Mal habe ich diesen Text von Mose gelesen. Erinnert ihr euch, wo er da auf diesem Berg Sinai war und Gott hat gesagt, ich will gerecht richten, mein Volk. Sie haben mich verraten und verlassen. Und er stellt sich in diesen Riss. Und er stellt sich in diese Mauer und redet mit Gott und hält sein Gericht auf. Und es gibt ein Erbarmen Gottes. Und genau davon, von dieser Art, dass Gott auf der Suche ist nach Menschen, die aus seinem Volk aufstehen und seine Barmherzigkeit, sein Erbarmen erbitten. So wie es auch Abraham versucht hat, als Gott ihm gesagt hat, er will Sodom und Gomorra zerstören, weil da so wenig Gerechte sind. Ne? Und dann ist Abraham versucht es, ja, und er handelt mit Gott. Wie viele Gerechte? Ist es denn gerecht, den Gerechten mit dem Ungerechten zu töten? Er ist im Dialog mit Gott und Gott lässt da mit sich reden, ja. Hat nicht gereicht in der Geschichte. Aber das Muster ist einfach da. Er sucht jemanden, der vor ihm für sein Volk bittet, jemanden, der Fürbitte tut, jemanden, der in den Riss tritt. Das ist ja dieses Bild von einer Mauer, ne? Wenn da ein Riss, eine Bresche ist, dann kann der Feind reinkommen. Nun ist Gott kein Feind, aber Gott ist jemand, der sagt, ich will jetzt hinein und ich will jetzt Gericht üben, ne? Wer ist da, der die Mauer schließt, den Zorn Gottes aufhält? Und solche Menschen sucht er. Aber auch nicht nur die beten, sondern die mit dem Gebet auch eine Vorstellung haben, Gott, du bist gerecht in deinem Zorn. Hilf uns aufzubauen, was im Argen liegt. Also es geht ja nicht nur darum zu sagen, Herr, schau weg oder lass es sein, sondern es geht auch um Aufbau. Fürbitte ist nicht nur, Herr, erbarm dich, sondern Fürbitte ist auch, Herr, in deiner Gnade, hilf uns, deinen Weg zu gehen. Hol du dir dein Volk zurück. Und solche Menschen sucht Gott. Findet er sie in Völklingen auf dem Heinstöck? Findet er sie für deine Familie? Findet er sie für deine Nachbarschaft? Findet er sie für unser Land? Findet er sie für seine Kirche? Und ich wünsche es, dass er sie findet, dass er dich und mich findet und dass wir wissen, wo wir einen Auftrag haben, in den Riss zu treten und in Fürbitte zu stehen. Und dann lass es uns tun. In Hiskia fehlte diese Person und Gott führt sein Gericht aus. Aber merkt ihr, eigentlich hätte es Gott sich anders gewünscht. Es ist dieser Gott, der zwei Herzen in seiner Brust hat. Auf der einen Seite das, was gerecht richten will und auf der anderen Seite das Menschen sucht, die ihn berühren, die seine Barmherzigkeit ansprechen, die ja auch sein Wesen ist. Und er will immer lieber erbarmen als Gericht üben. So ist unser Gott. Wenn er sie findet, dann wird er sich erbarmen. Sein Erbarmen über unser Leben ist groß. Sein Erbarmen über unsere Familie, er will das. Sein Erbarmen über unsere Feinde, sein Erbarmen über unsere Stadt, über unser Land. Und wir brauchen das auch, sein Erbarmen über seine Kirche. Gott selbst zeigt uns sein Wesen in so offener Weise, damit wir ohne Zweifel im Herzen um sein Erbarmen in jeder Situation bitten dürfen und es mit Glauben tun. Das ist ein starkes Mandat. Merkt ihr das? Das ist eine starke Hoffnung, die wir haben, ein starker Auftrag. Nun bin ich mit der Predigt am Schluss und ich hoffe, ihr seid wie ich davon berührt, von dem, wie Gott ist. Lass es in euch nachwirken. Ich selbst empfinde in jeder dieser Aussagen eine große Demut dabei, so über Gott reden zu sollen. Zu können und zu sollen. Was für ein Gott. Denn überlegt mal, was ich eben gesagt habe. Gott ermutigt uns durch sein Wort, ihn im Gebet zum Umdenken und Andershandeln zu bewegen. Er gibt uns, er zeigt uns, dass er es lieben würde, wenn wir sein Erbarmen ansprechen, da wo eigentlich Gericht fällig wäre. Das ist alles andere als eine Kleinigkeit oder Selbstverständlichkeit. Und Gott ist hier konsequent mit uns in Beziehung, 100%. Deine Tränen, dein Gebet berührt sein Herz. Lasst uns diesen Gott ernst nehmen, diese Beziehung ernst nehmen und so vor ihm sein, so wie wir sind. Lasst uns nun zusammen beten, jeder, der möchte, was er möchte, in kurzen Gebeten. Und ich werde dann diese Gebetsgemeinschaft beenden. Amen.